Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Es ist Dienstagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Natürlich live aus Norddeutschland. Muss man eigentlich an den lieben Gott glauben, um einen Sinn in Religionen zu sehen? Glaube, Liebe, Hoffnung. Verhilft das möglicherweise unserer Gesellschaft zu einem Zusammenhalt? Gerade zu Ostern ist es doch sehr interessant, einmal die christliche Botschaft nachzuvollziehen und sich auch mit anderen Religionen und deren Für und Wider zu beschäftigen. Unser Gast ist Theologe und Beauftragter der Evangelischen Landeskirche Hannover für den interreligiösen Dialog, Professor Wolfgang Reinbold. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Ja, danke für die Einladung.
Es wird sehr interessant, weil ich habe natürlich viel in Ihrem Buch gelesen. 101 Fragen. Ja, warum, also eigentlich lautet die Frage, warum ist Weihnachten am 7. Januar? Werden wir auch gleich zu kommen. Sie beantworten in dem Buch 101 Fragen.
Ja.
Zu Christentum, zu interreligiösen Phänomenen etc. etc. Sehr spannend, da reinzutauchen, weil Sie das sehr einprägsam, kurz und knackig beantworten können. Und gestern Abend habe ich Sie angekündigt mit der Frage, was es bedeutet, anderen die Leviten zu lesen. Da können wir ja gleich mal einsteigen. Oha. Was bedeutet das gleich?
Ja, also das geht zurück auf eines der biblischen Bücher. Die von den Juden sogenannte Tora hat ja im Christlichen unterschiedliche Namen. Martin Luther hat drüber geschrieben, die 5 Bücher Mose. Aber die lateinische und aus dem Griechischen kommende, es ist ja bei der Bibel immer kompliziert, nicht das Alte Testament Hebräisch, dann auf Griechisch übersetzt ins Lateinische und so weiter. Also es gibt verschiedene Namen. Und das dritte Buch Mose hat griechisch-lateinisch gelehrt den Namen Leviticus. Und das ist das Grundwort für die Leviten lesen, weil dieses Buch offenbar seit dem frühen Mittelalter oder vor allem im Hochmittelalter in Kreisen von, wir würden heute sagen, Klerikern, also stellen Sie sich vor, Sie leben in einer Gemeinschaft von Priestern, katholisch, fromm an einem Ort zusammen. Da gibt es Pflichtveranstaltungen, zu denen man zu erscheinen hat. Das heißt dort Capitulum, auf Deutsch Kapitel.
Ja.
Und da wird immer ein Kapitel aus der Bibel vorgelesen. Und dann wird was dazu gesagt und die Leute werden ermahnt. Jetzt passiert es ihnen aber, dass sie vielleicht zu spät kommen oder mal was anderes zu tun haben oder keine Lust haben. Und für solche Fälle gibt es Strafen, die streng vorgesehen sind. Und es sieht nun so aus, als hätten die Leute, die diese Veranstaltung geleitet haben, zu diesen Strafveranstaltungen besonders gerne das dritte Buch Mose ausgewählt, das Buch Levitikus, weil da nämlich die Regeln für die Priester drinstehen und die Strafen, was passiert, wenn sie nicht tun, was sie sollen. Und daher kommt dieser Ausdruck, die Leviten lesen, die Leute wussten, was passiert. Toll. Wenn ich zu spät komme, nächstes Mal wieder, oha, wieder ein Kapitel aus diesem Buch. Und ja.
Es ist toll, wie man wirklich so eine Ableitung hinbekommt und wie alt im Grunde dieser Ausdruck schon ist und bis heute sich gehalten hat.
Das ist so. Die deutsche Sprache ist ja voll mit diesen Begriffen. Und wenn man eintaucht, man kommt manchmal von Hölzchen auf Stöckchen. Es sind unglaublich viele Worte, die wir ganz selbstverständlich verwenden, die ganz tief eintauchen in die europäische Kulturgeschichte.
Bei uns ist Theologe Professor Wolfgang Reinbold. Kurzes Porträt über seine Arbeit gibt es jetzt von Christine Donau.
Er kennt die Bibel in- und auswendig, Professor Wolfgang Reinbold. Der evangelische Theologe lehrt an der Uni Göttingen. Sein Schwerpunkt, das Neue Testament.
Bin ich sehr gespannt.
Doch er versteht sich vor allem als Brückenbauer zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen. Er ist Mitbegründer des Hauses der Religionen in Hannover, dem Zentrum für interreligiöse Bildung und Austausch.
Deutschland hat sich sehr stark verändert durch die Migration, vor allen Dingen seit den 60er Jahren. Und viele, die zu uns kommen, auch die hier dargestellt werden, sind nicht abgebildet.
9 verschiedene Glaubensrichtungen sind dort unter einem Dach vereint. Bildung in Sachen Religion für Wolfgang Reinbold elementar.
Wir haben eine große religiöse Vielfalt und wir sind nach 350 Jahren evangelisch-katholisch darauf sehr schlecht oder eigentlich gar nicht vorbereitet.
Sein Erfolgsprojekt, ein knackiges Social-Media-Format.
Kommen Tiere in den Himmel?
Warum sagt man manchmal Mose und manchmal Moses?
Darauf gibt es 2 Antworten.
Und er hat noch viele mehr. Religionserklärer Professor Wolfgang Reinbold.
Ja, Professor Reinbold, und wo wir Sie heute Abend bei uns sitzen haben, möchte ich die Chance nutzen. Ostern steht vor der Tür und Ostern ist das höchste christliche Fest. Das vergessen viele heutzutage. Für viele Menschen, auch christliche Menschen, besteht Ostern hauptsächlich aus einem entweder lila oder goldenem Hasen, aus Geschenke verteilen. Es gibt natürlich auch viele Menschen in Norddeutschland anderer Religionen, die gar nicht wissen genau, wie ist die Bedeutung des christlichen Osterfestes. Was ist denn die zentrale Botschaft des Osterfestes für Christen?
Die Macht des Todes ist überwunden, würde ich sagen, in einem Satz. Mhm. Ja. Ostern ist das wichtigste christliche Fest, in der Tat. Viele Leute würden ja erst mal denken, nicht eigentlich Weihnachten. Aber in der Bibel kommt Weihnachten nicht vor. Während das Osterfest eine zentrale Rolle spielt, wir haben ja vier Evangelien in der Bibel und alle vier enden mit der Geschichte, dass sie berichten, wie Jesus nach Jerusalem geht und dann auf Befehl des römischen Präfekten Pontius Pilatus zu dieser furchtbaren Strafe verurteilt wird, die wir uns häufig in ihrer Brutalität nicht mehr klar machen, weil wir daran gewöhnt sind, auch an das Symbol dieses Kreuzes. Ja. Faktisch war es eine Strafe, die Römer nur in ganz schweren Fällen anwendeten. Wir würden heute sagen, bei Aufruhr, Terrorismus, sowas. Und nicht für ihre eigenen Bürger. Das heißt, als römische Bürger konnte ihnen das nicht passieren, sondern nur, wir würden sagen, heute im Grunde ohne Staatsbürgerschaft. Man hängte die Leute einfach an ein Holz und ließ sie verrecken. Ja? Das kann man sich in der Drastik kaum ausmalen. Das ist eine ganz furchtbare Geschichte. Und die Erfahrung der Christenheit ist jetzt, dass dieser schreckliche Tod nicht das Ende ist, sondern dass Christus, so wird gelehrt, auferweckt wurde. Also man hat die Erfahrung gemacht, die ersten Jünger und Jüngerinnen haben ihn lebend gesehen, so wird berichtet. Und daraus wird dann das Osterfest und dieses furchtbare Kreuz, was ursprünglich ein Foltersymbol ist, wird dann im Laufe der Jahre, aber es hat viele Jahrhunderte gedauert, bis das Symbol üblich wird, eben weil es in der frühen Zeit noch ein Zeichen für Folter war. Aber dann ab einem gewissen Zeitpunkt, ab dem 4. Jahrhundert etwa, wird es zum Zeichen für das Christentum und eben für die Macht des Todes ist gebrochen. Insofern, man kann jetzt...
Also Zeichen für die Auferstehung.
Ja, genau. Ja? Auferweckung oder Auferstehung.
Ja.
Und ja.
Um da mal gleich noch mal kurz einzuhaken. Osterhase, Ostereier, das hat im Grunde gar keine Bedeutung, oder?
Nein, also
das gibt es gar nicht.
Das sind Fragen, die uns auch manchmal, wir machen dieses Format Religion in 90 Sekunden, wir haben ja begonnen als Radioformat mit dem Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen und Markus Grieger stellt mir immer die Fragen und dann haben wir Videos geschnitten und dann kam irgendwann Instagram dazu, es kam TikTok und schließlich Fernsehen auf Pro7 jetzt. Also wir haben begonnen als ein Radioformat und manchmal kriegen wir in den Kommentaren, etwa auf Instagram, die wir häufig nutzen für die neuen Fragen, solche Fragen gestellt. Und diese Fragen beantworten wir nicht, weil wir die, also die kann ich als Bibelwissenschaftler, als Theologe nicht beantworten, weil das völlig hineingeht in die komplizierte Volkskunde. Also es entstehen irgendwo in irgendeinem Land an irgendeiner Stelle Bräuche, die man dann 100 Jahre später irgendwo wiederfindet. Und so kommt es dann irgendwann zum Osterhasen. Das sind super komplizierte Geschichten, die häufig auch gar nicht genau zu klären sind. Auch Weihnachten, wenn Sie fragen, der Baum, diese Figur,
der Weihnachtsmann,
der Mann etc. Also wahnsinnig kompliziert und jedenfalls biblisch überhaupt nicht. Es gibt weder den Hasen noch das Ei noch irgendetwas in der Art, sondern es gibt das Kreuz, den Tod, Karfreitag jetzt, der übrigens auch schon in der Bibel steht. Also der Freitag ist ein historisches Datum.
Deswegen finde ich das wichtig.
Als Tag der Auferstehung.
Da mal in diesen christlichen Gedanken hineinzugehen, dass man den einfach auch mal nicht vergisst, sich dessen gewahr wird. Also am Gründonnerstag, findet das letzte Abendmahl statt. Mhm. Jesus' Prophezeiung, bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnet haben. Das tritt dann am Karfreitag ein. Dann ist der Ablauf, dass er festgenommen wird, dass er verurteilt wird. Er muss das Kreuz selber tragen, auf den Hügel, auf den Berg und wird dann getötet. Wird im Grunde dann einfach ans Kreuz genagelt.
Genau, das ist nicht genau beschrieben. Auch die Frage, ob er selbst trägt oder ob er ein anderer trägt. Da gibt es zwei verschiedene Überlieferungen. Mhm. Und wie er angebracht wurde, weiß man nicht. Das sind schreckliche Details, für die sich die Quellen nicht interessieren. Sondern wir wissen, er wurde eben aufgehängt und ist gestorben. Und das spielt natürlich im Interreligiösen jetzt eine wichtige Rolle. Und wir merken, wie jetzt die einfachen Fragen, die wir uns christlich häufig gar nicht mehr gestellt haben, in dieser religionspluralen Situation, in die wir jetzt in den letzten 30, 40 Jahren hineingekommen sind. Wir hatten im Vorgespräch eben kurz gesprochen, als wir beide zur Schule gingen, war dieses Land evangelisch-katholisch. Ja. Es gab faktisch keine Muslime, die eine Rolle spielten, von Jesiden oder Aleviten nicht zu sprechen. Und das hat sich in 30, 40 Jahren jetzt vollständig geändert. Heute ist in jeder Schulklasse religiöse Vielfalt normal. Und damit stellen sich viele Fragen noch mal völlig neu, gerade die ganz einfachen. Weil natürlich, wenn ich jetzt an meine Kollegin etwa aus dem Haus der Religionen in Hannover denke, wenn sie aus Sri Lanka kommen mit einem Hindu-Hintergrund, dann fragen sie natürlich, wie ist es eigentlich?
Ein Hindu zum Beispiel, der würde sagen, wo wir beim Thema, also ich möchte noch mal kurz zu Ostern zurückkommen, am dritten Tage, also am Ostermontag, auferstanden, auferweckt, wie man das auch immer sagen möchte, da sind sich alle vier Evangelien einig.
Sonntag, ja.
Am Sonntag sind sich alle vier Evangelien einig. So, und der Hindu, der denkt an die Unsterblichkeit der Seele und an eine Wiedergeburt. Mhm. Der Christ denkt, dass Gott ihn nicht alleine lässt und der Tod wird überwunden, wie Sie es gesagt haben. Das heißt, es gibt zwar keine Wiedergeburt, aber mit dem Tod ist nicht das Ende da.
Genau, genau.
Was ja auch einen gewissen Trost gibt, eine Hoffnung.
Das haben Sie jetzt sehr zurückhaltend formuliert. Genau, ja, natürlich. Also die Grundaussage ist, es kann Ihnen eigentlich nichts passieren. Mhm. Egal, was passiert. Mhm. Selbst der Tod kann Sie nicht scheiden aus der Gemeinschaft Gottes. Das ist die urstarke Grundaussage, die natürlich dann Folgen hat, gerade wenn Sie sich die Frage stellen, die Jesus sicher gestellt hat, was mache ich jetzt, wenn ich weiß, ich komme in Schwierigkeiten, greife ich zur Waffe, rufe ich meine Leute auf, das Schwert zu ziehen, versuchen wir die Römer oder wen auch immer da zu vertreiben
oder
zu
schlagen.
Ich auf Gott. Oder aber vertraue ich und gehe zur Not den schwersten Weg, den ich eben gehen kann.
Christliche Kirche, es gibt tatsächlich, man denkt es fast gar nicht mehr, aber es gibt tatsächlich viele Jugendliche, die einen engen Bezug zur Kirche haben. Hanno Gröper war in der Domsingschule Braunschweig.
Freitagabend in der Braunschweiger Domsingschule. Ein fester Termin für Martin. Mehr als sein halbes Leben lang singt er schon hier in der Kantorei.
Vor allem singe ich hier wegen der richtig tollen Gemeinschaft. Die Domsingschule ist so ein bisschen wie so eine Familie, in der man irgendwie aufwächst. Und ich singe jetzt schon seit 13 Jahren hier in der Domsingschule. Habe als kleines Kind angefangen mit 5 Jahren. Und die Gemeinschaft hier mit meinen Freunden ist mir am wichtigsten hier.
Martin ist Teil der Jugendkantorei. 70 junge Erwachsene proben hier heute Abend für den Ostergottesdienst. Jetzt kommt es auf die letzten Feinheiten an.
Ein bisschen kürzen den ersten, damit der zweite als neuer Ton wahrzunehmen ist.
Die Kantorei ist eine der größten in Deutschland. 550 Sänger und Sängerinnen singen in 20 Chören. Viele beginnen im Kinderchor und bleiben bis ins Erwachsenenalter. Seit fast 50 Jahren ein erfolgreiches Modell.
Ich glaube, wir machen ein Angebot, was es nicht so oft gibt. Und wir setzen Verbindlichkeit eigentlich voraus als einziges Kriterium, um bei uns mitmachen zu können. Also es gibt keine Aufnahmeprüfung. Wir erwarten auch nicht, dass die Kinder besonders musikalisch sind. Die müssen noch nichts können, wenn sie zu uns kommen. Und sicherlich spielt auch eine Rolle, dass das Angebot bei uns kostenlos ist.
Die Jugendlichen bekommen Gesangsunterricht, Proben im Einzelunterricht, in ihren Stimmen und freitags in der Gesamtprobe. Vierstimmig singen sie die großen Werke der Kirchenmusik. Die geistlichen Liedtexte diskutiert Kantorin Elke Lindemann mit ihren Sängern. Für Martin haben sie eine wichtige Bedeutung. Er ist konfirmiert und findet Kraft im Glauben.
Vor allem die Texte zum Ostern haben ja viel mit Auferstehung zu tun. Und das ist für mich persönlich ganz wichtig, weil es mir auch so Freude gibt, irgendwie, dass auch auf schlechten Tagen wieder Gute kommen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo Demokratien zu Autokratien werden und Kriege überall in der Welt sind, gibt einem das auch definitiv Kraft, dass da auch wieder tollere Tage kommen.
Zur Generalprobe für den Ostergottesdienst wechselt der Chor in den Dom. Die Aufstellung und das Zusammenspiel mit der Orgel werden geprobt. Nicht alle Sänger sind religiös oder Mitglied in der Kirche. Für viele geht es um mehr als den Glauben an Gott, wie für Lucy. Sie hat aus Begeisterung am Singen in der Kantorei angefangen.
Das Singen hat mich so hergebracht, aber geblieben bin ich dann eher für so die Gemeinschaft. Ich bin auch in den sozialen Netzwerken aktiv, aber es ist anders, wenn man sich mit den Leuten dann auch trifft und wenn man dann auch gemeinsam dieses Hobby vom Singen und auch die Gemeinschaft hier verbindet einen halt total.
Chorfreizeiten und jedes Jahr eine Konzertreise ins Ausland, das schweißt zusammen. Lucy und Martin haben im Chor Freundschaften geschlossen und einen Rückzugsort gefunden. Dieses Gefühl möchten sie weitergeben. Seit einem Jahr leiten sie zusammen einen der Kinderchöre.
Ja, ich glaube vor allem irgendwie so die Freude und unseren eigenen Spaß am Singen.
Ja, mir ist es auch wichtig, dass wir quasi so eine Art Vorbild für sie sein können und dass wir denen schon die Gemeinschaft quasi zeigen, indem wir sie halt spüren lassen, dass sie sich auf uns verlassen können.
Gemeinsam singen und füreinander einstehen. Die Kantorei ist für die Jugendlichen genau das. Ein Ort, der bleibt. In immer unruhigeren Zeiten.
Das sieht offensichtlich nach einer wirklich ganz, ganz tollen Gemeinschaft aus, wo man gemeinsam groß wird. Tolle Geschichte. Professor Reinbold, warum ist Weihnachten am 7. Januar? So lautet der Titel Ihres Buches. Das sind inzwischen schon 100, weil es der zweite Band ist, 101 weitere Fragen und Antworten aus der Welt der Religionen. Warum ist das am 7. Januar Weihnachten?
Ja, das hängt zusammen mit unserem Kalender, über den wir ja normalerweise gar nicht nachdenken, weil uns das Handy und der Computer ja heute die Atomzeituhr vorgibt. Und wir denken, das steht einfach fest. In Wirklichkeit sind Kalenderfragen super kompliziert und bis vor kurzem gewesen. Und das hängt an dem alten Kalender. Es wird nach dem alten Kalender berechnet. Der ist damals eingeführt worden auf Initiative des berühmten Julius Caesar. Kurz vor seinem gewaltsamen Tod hat er diesen Kalender in Rom eingeführt. Deshalb heißt er nach ihm Julianischer Kalender. Und der war für damalige Verhältnisse super gut. Er ging ein ganz bisschen schief. Und es hat 1600 Jahre gedauert, bis man gemerkt hat, dass der falsch geht. Weil plötzlich irgendwie die Erntezeiten nicht mehr stimmten.
Ja.
Es wurde zu früh irgendwie warm. Und
da gab es noch kein Schaltjahr und all sowas.
Und man denkt irgendwie, das kann irgendwie nicht sein, 21. März, Frühlingsbeginn. Es ist aber doch viel früher. Und dann kam ein Papst Ende des 16. Jahrhunderts, Gregor der 13., der es dann nochmal mit den Mathematikern, Astronomen alles durchgerechnet hat und dann entschieden hat, wir überspringen jetzt 10 Tage. Im Oktober, glaube ich, 1582 war das. Und Sie können sich vorstellen, was passiert, wenn jetzt ein Papst in dieser Situation, die Ostkirche und die Westkirche sind lange getrennt, die römische Kirche und die evangelische Kirche, 16. Jahrhundert, sind seit einer Weile getrennt. Wenn jetzt ein Papst diese Entscheidung trifft, dann haben natürlich viele gesagt,
nö,
wie jetzt?
Das machen wir nicht.
Das machen wir erstmal nicht. Mhm. Und so kommt es. Sie können auf Wikipedia gehen. Es gibt eine sehr schöne lange Liste, wo man die Jahreszahlen sehen kann, wer wann diesen Kalender eingeführt hat. Und Sie werden es nicht glauben, Griechenland hat unseren heutigen Kalender im Jahr 1923 eingeführt und bis dahin nach dem alten Kalender gerechnet. Und dieser alte Kalender geht heute 13 Tage nach. Und jetzt können Sie rechnen, 25. Januar plus 13 macht 38. Januar.
7. Januar.
Plus 13 ist der 38. Dezember, also 7. Januar.
7. Januar.
Und zwar, so habe ich mir sagen lassen, noch genau bis zum Jahr 2100. Dann springt es, dann sind es 14. Und dann wird das Weihnachtsfest,
bevor es
dann
zu kompliziert
immer noch auf dem alten Termin gefeiert wird, ist es am 8. Januar.
Bevor es zu kompliziert wird, wir ganz durcheinander.
Müssen wir ein neues Buch machen.
Wir richten uns doch wieder ans Handy. Und dann bleiben wir am 24., 25., ja. 26. Ja. Dezember. Ja. Sie haben auch die Frage nach anderen Religionen beantwortet. Und zu anderen gibt es da Baha'i. Baha'i ist auch eine Glaubensgemeinschaft. Und wir zeigen Ihnen mal, was dahinter steckt.
Das Haus der Andacht im hessischen Taunus. Hier steht das Zentrum der etwa 6000 Baha'i in Deutschland. Vor 62 Jahren wurde es eingeweiht. Es ist das erste Haus und bislang einzige der Baha'i in Europa. Weltweit sind es schätzungsweise 6 bis 8 Millionen Gläubige. Eine noch recht junge und friedliche Glaubensrichtung, die sich unter anderem Gleichberechtigung und Nächstenliebe auf die Fahne geschrieben hat. In ihren Schriften sind Überzeugungen zu finden wie: Die Erde ist nur ein Land und alle Menschen sind seine Bürger. Im einstigen Persien lebte der Gründer Baha'u'llah vor 200 Jahren. Er erhob den Anspruch, von Gott gesandt zu sein und wurde deswegen verbannt. Im heutigen Iran ist die Religion immer noch verboten. Sein Sohn Abdul Baha brachte den Bahá'í-Glauben schließlich nach Nordamerika und Europa. Der Bahá'í-Hauptsitz thront über der israelischen Hafenstadt Haifa. Aber auch in Indien, den USA, Afrika, Australien und Südamerika befinden sich imposante Tempelbauten. In den Andachtsräumen sind weder Bilderstatuen noch Musikinstrumente zu finden. Im Mittelpunkt stehen die heiligen Schriften aller Weltreligionen. Sie werden ohne Predigt, Auslegung oder Kommentar in der Originalsprache oder Übersetzung rezitiert. Der Religionsstifter der Bahá'í hatte einst bestimmt, dass das Wort Gottes selbst wirken soll.
Grundsätzlich, ich finde, sehr sympathisch wirkend auf mich, weil eben auch ideologiefrei, sondern dass allein das Wort Gottes bleibt der eigenen Interpretation überlassen. Finde ich einen schönen Ansatz. Als Beauftragter der Evangelischen Landeskirche Hannover für interreligiösen Dialog. Wie versuchen Sie, Menschen unterschiedlicher Religionen miteinander ins Gespräch zu bringen?
Also durch Begegnung und Gespräch, das ist nach wie vor das Elementare. Veranstaltungen aller Art, also die Gründung des Hauses der Religionen. Vor 20 Jahren, da hat die evangelische Kirche eine wichtige Rolle gespielt, aber nicht allein, weil es zum interreligiösen Dialog hinzugehört, dass man eben mit vielen anderen sich zusammentut. Und so kam es im Laufe der Zeit dazu, dass wir interreligiöse Strukturen bauen oder versuchen, sie zu bauen. Denn man muss sich wieder klar machen, wir kommen aus diesem evangelisch-katholischen Land. Es kam vorhin noch in diesem Einspieler vor, den Sie gesendet haben, spätestens seit dem Westfälischen Frieden 1648 waren wir evangelisch-katholisch. Und seit ganz kurzer Zeit erst sind wir plötzlich multireligiös oder religionsplural.
Und Aufklärung schafft natürlich Offenheit. Aufklärung schafft Offenheit, sich zu begegnen.
Genau, wir brauchen eben Strukturen, die wir nicht haben. Wir müssen sie heute gründen. Wenn Sie die Frage stellen, wo gibt es interreligiöse Bildungszentren, wo man die Dinge, die wir jetzt hier machen, die auch im Buch vorkommen, die ich in meiner täglichen Arbeit mache, wo kann man sowas erfahren, etwa mit einer Schulklasse, dann werden Sie staunen. Es gibt nicht viele solche Orte. Als das Haus der Religionen in Hannover gegründet wurde, vor jetzt gut 20 Jahren, war es das erste solche
Haus. Vielleicht können die Bilder ruhig mal zeigen vom Haus der Religionen. Das ist ein interessantes Haus auch. Ne?
Es war das erste solche Haus in ganz Europa. Und bis heute gibt es in Deutschland kein vergleichbares Projekt. Es gibt manche Städte, die haben sich auf den Weg gemacht. In Berlin baut man oder ist dabei, das zu planen. Es gibt ein Schwesterprojekt inzwischen in Bern in der Schweiz seit 2014. Also Orte der Bildung, Begegnungen, wo auch eine Expertise gesammelt wird. Und da bemühen sich die Landeskirchen, solche Projekte zu unterstützen, zu helfen. Und sie haben eben eine interreligiöse Abteilung, wenn Sie so wollen, wo wir für die eigenen Gemeinden und Kirchenleitung und so weiter die Expertise zur Verfügung stellen, die es eben braucht in einer solchen religionspluralen Gesellschaft.
Wo Religion erfahrbar und begehbar gemacht wird. Andere Religionen erfahrbar und begehbar gemacht werden. Sie machen noch etwas anderes. Sie wenden sich nach draußen. Sie sind in Social Media aktiv. Wir haben schon darüber gesprochen, auch im Frühstücksfernsehen ProSieben, Sat.1. Da sind Sie auch aktiv mittlerweile, weil man auf Sie aufmerksam geworden ist. Sie haben kurze Clips, die lauten mittlerweile Religion in 90 Sekunden erklärt. Mhm. Und da haben wir mal einen rausgenommen, um Ihnen zu Hause das ein bisschen zu verdeutlichen. Die Frage, was sind Aleviten?
Aleviten, wer ist das?
Der Name kommt von Ali. Das ist der Schwiegersohn des Propheten des Islam, Mohammed.
Und heißt übersetzt?
Aleviten heißt sowas wie Anhänger Alis.
Okay.
Und Ali spielt eine wesentliche Rolle für sie. So ist das auch bei den Schiiten. Und so kommt es, dass einiges mit den Schiiten, also der wichtigsten Nebenströmung des Islam, gemein ist. Vor allen Dingen die Trauer um den gewaltsamen Tod der Nachfolger des Ali, der in der alevitischen Praxis und Frömmigkeit eine sehr große Rolle spielt.
Und heute in der Praxis?
Heute ist vor allen Dingen auffällig, es gibt keine Moscheen, sondern Versammlungshäuser, die Jam-Häuser heißen. Im Ritual spielt die Musik eine wesentliche Rolle, und zwar mit der türkischen Langhalslaute, die Balama heißt. Ohne die geht gar nichts.
Und ganz auffällig, es gibt keine Trennung von Männern und Frauen, sondern Aleviten sagen, wenn sie den Raum betreten, betreten sie ihn als Seele, türkisch Can, also ohne Geschlecht faktisch. Deshalb muss man Männer und Frauen nicht trennen. Und das Wesentliche in der Lehre ist, dass man durch eine ständige Übung auf dem Weg, den sie türkisch Yol nennen, sich immer weiter verbessert und die negativen Eigenschaften des Menschen hinter sich lässt und am Ende mit Gott eins wird.
Wie sind Ihre Erfahrungen? Wen erreichen Sie damit? Wie reagieren Menschen auf diese neuen Erkenntnisse in Teilen?
Also wenn Sie dieses Video nehmen, ich gebe ja immer oder wo es geht, wenn ich diese Fragen beantworte, nicht das wieder, was ich irgendwie als Lexika habe oder was ich für richtig halte, sondern was ich gelernt habe im Gespräch, in diesem Fall mit den Aleviten vom Bundesverband, von den niedersächsischen Leuten aus den Cem-Häusern, mit den Gelehrten, mit denen ich gesprochen habe. Und dieses Video ist super gut geklickt worden. Ich glaube, wir hatten auf TikTok fast eine 750.000 und auf Instagram ist es über 500.000 Klicks, was uns damals wirklich sehr überrascht hat. Und es sind in beiden Fällen, glaube ich, über 1.000 Kommentare drunter. Und wenn Sie sich die Instagram-Kommentare anschauen, sehen Sie, dass die alevitische Gemeinschaft untereinander jetzt streitet. Stimmt das, was der Reinbold da sagt? Ich würde sagen, ungefähr 3/4 sagen, super gut.
Ja.
Und 1/4 sagt aber, nee, ganz falsch schon. Die Erklärung des Namens ist ganz falsch. Und dann fangen die Aleviten untereinander an zu diskutieren über die Frage, was ist es eigentlich so? Wer sind wir? Wo kommt der Name her? Wie entwickeln wir uns? Also man sieht, es erzeugt eine ungeheure Dynamik, gerade dieses Video.
Da ist natürlich ganz viel im Bereich Religion ganz viel Auslegungssache dabei. Werden wir uns gleich sehr intensiv darüber unterhalten können. Vorher möchte ich mal Ihnen zu Hause eine Familie vorstellen. Andere Religionen kennenzulernen, das funktioniert natürlich besonders durch ein Miteinander. Atiena Abednia und das gemeinsame Fastenbrechen.
Noch 2 Stunden bis zum Iftar, dem Fastenbrechen. Bei Familie Chanel in Garbsen laufen die Vorbereitungen seit heute Morgen. Es gibt viele türkische Gerichte.
Also ich komme aus Antalya. Und in Antalya isst man das gerne. Das heißt Shakshuka. Also frittierte Gemüse und mit Knoblauch, Tomatensauce darauf.
Ayhan Chanel fastet jedes Jahr im Ramadan. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Weil sich die Fastenzeit nach dem islamischen Mondkalender richtet, verschiebt sie sich jedes Jahr um etwa 10 Tage.
Ja, Winterzeit ist ein bisschen kürzer zum Fasten. Im Sommer zu fasten, das ist ein bisschen anstrengend, weil die Fastenzeit ist ein bisschen länger. Ein paar 5 oder 6 Stunden länger.
Die deutsch-türkische Familie will ein Zeichen für Zusammenhalt setzen. Deswegen bekommen sie heute unbekannten Besuch.
Und ich finde beim Ramadan eben, was er schon sagte, ganz wichtig, dieses Zusammenkommen. Ja? Deswegen freut mich heute auch, was für Gäste wir heute kommen, weil das ist ganz wichtig, dass man über die Religionen hinaus zusammenkommt.
Auch Sohn Yunus Chanel ist dabei, extra aus Bremen angereist. Die letzten Vorbereitungen laufen, mit viel Liebe zum Detail. Das Essen ist auch schon fertig, jetzt fehlt nur noch eins. Die Gäste. Die kennen weder Gastgeber noch das Menü. Vor dem Fastenbrechen heißt es erstmal kennenlernen. Moderiert wird der Abend von Erkan Koç. Er hat das Projekt ins Leben gerufen. Für den Holocaust-Überlebenden Gabor Lengel und seine Frau sind solche Begegnungen sehr wichtig. Vor allem in einer Gesellschaft, die sich spaltet.
Demokratieförderung in diesem Land wahrscheinlich enorm wichtig. Gerade wenn wir die Wahlforschung jetzt sehen.
Dann ist es schon soweit. Der Gebetsruf läutet das gemeinsame Essen ein. Vorher gibt es auch noch ein jüdisches Tischgebet. Das Eis ist schnell gebrochen. Die Familien verstehen sich gut. Nach dem Fastenbrechen gibt es türkischen Kaffee, Chai und selbstgemachten Baklava.
Ich freue mich immer, wenn ich mit Menschen zusammen bin und sehe, trotz unterschiedlicher Herkunft und Religion, dass gar nicht so viele Unterschiede sind.
Daraus entstanden auch Freundschaften, auch in der Vergangenheit. Wir haben dann die Familie häufig dann zu uns eingeladen. Und das werden wir auch mit euch leider tun, ob ihr wollt oder nicht.
Am Ende des Abends folgt noch eine osmanische Tradition. Die Gäste bekommen ein Geschenk dafür, dass sie mitgegessen haben.
Ja, Professor Reinbold, Sie haben mit großer Freude diesen Film gesehen.
So ist das, ja.
Weil Sie die Beteiligten kennen.
So ist das, genau. Ja. Ja, Senior Rabbiner Dr. Gabor Lengin und seine Frau Aniko und Ingrid Wettberg war noch am Tisch, die eine der Gründerinnen der liberalen jüdischen Gemeinde Hannover, mit uns verbunden, mit mir persönlich seit über 20 Jahren im Rat der Religionen Hannover. Also das ist eine tolle Überraschung.
Stichwort Fastenzeit. Es gibt ja auch, dürfen wir nicht unter den Tisch fallen lassen, die christliche Fastenzeit. Aber welchen Stellenwert hat die christliche Fastenzeit?
Also in diesem Jahr haben wir den sehr seltenen Fall, dass die christliche und die islamische Fastenzeit parallel exakt am gleichen Tag begonnen haben. Das kommt auch nur alle Jubeljahre mal vor, sodass diese Frage sehr häufig gestellt wurde. Ich habe den Eindruck, dass das Thema wichtiger geworden ist in den letzten Jahren, gerade wenn ich an meine Jugend denke, da war es alte evangelisch-katholische Zeit. Ich mache es sehr grob, möchte niemandem zu nahe treten, aber es war im Wesentlichen so. Die Evangelischen sagten, Fasten, das machen die Katholiken. Ja, wir nicht.
Ja.
Und das ist in Bewegung gekommen, wie überhaupt das evangelisch-katholische Verhältnis in den letzten Jahrzehnten stark in Bewegung gekommen ist. Es gibt viel aufeinander zu. Es gibt eine sehr gute Zusammenarbeit mittlerweile in Niedersachsen, die in früheren Zeiten so kaum vorstellbar gewesen wäre. Also denkt man auch neu über das Fasten nach. Und das Fasten spielt heute auch bei vielen Evangelischen wieder eine Rolle, bei denen es in den Familien vielleicht vor 30, 40 Jahren gar keine Rolle gespielt hätte. Und der muslimische Ramadan ist ja inzwischen im Land gesetzt, auch in den Medien. Es gibt Berichte über Fastenbrechen zu Hause, ja. Auch öffentlich. Und jeder weiß, die Muslime essen 4 Wochen tagsüber nichts und laden eben abends ein. Man trifft sich beim Iftar im Ramadan. Und auch das gibt eine Aufmerksamkeit für dieses Thema, die dann wieder ganz alte Fragen hervorruft an die Evangelischen. Gewandt die schlichte Frage, wie hältst du es eigentlich mit dem Fasten? Wie ist deine Praxis?
Professor Reinbold, bei allem Friedlichen, was wir gerade gesehen haben, dürfen wir nicht verschweigen, dass es auch kritische Stimmen gegenüber dem Islam gibt, dass es auch sicherlich Problemfelder gibt, die Sie aber auch ansprechen in Ihrem Buch. Laut Umfragen, nahezu die Hälfte der Deutschen haben Vorbehalte dem Islam gegenüber. Ganz einfaches Stichwort zum Beispiel, die Rolle der Frau. Die Frau würde eine untergeordnete Rolle im Islam spielen. Woran liegt das?
Also ich denke, die Hauptbilder, die in den Köpfen auftauchen, sind heute Bilder aus den Ländern, die sich selbst
Iran zum Beispiel
islamisch nennen. Iran, Afghanistan.
Unterdrückung der Frau, Iran, muss man ganz eindeutig sagen.
In beiden Fällen eine furchtbare Situation bis hin zu Mord und Totschlag. Wir haben es gesehen, 22, der furchtbare Tod, weil die Frau ihr Kopftuch angeblich nicht richtig trug.
Ja.
Und jetzt
man sieht aber auch verschleierte Frauen in Deutschland, auf deutschen
Straßen. Natürlich, das muss man streng trennen. Die Frage ist eben, ist das Kopftuch eine selbstgewählte Entscheidung, dass die muslimischen Frauen sagen, ich trage das aus religiösen Gründen. Das ist die große Mehrzahl. Alle Personen, mit denen ich zu tun habe, sagen, ich mache das, weil ich das will und weil das gute Tradition ist. Das andere im Iran, wo sie gezwungen werden und wo Frauen gezwungen werden, die partout kein Kopftuch tragen wollen. Sie sehen es, viele sehr tapfere Frauen gehen ja selbst heute, wo es manchmal lebensgefährlich ist, ohne Tuch oder mit so einem ganz lockeren Tuch durch die Straßen.
Was hat der Koran damit zu tun, dass Frauen in vielen Bereichen eine untergeordnete Rolle spielen?
Also der entscheidende Punkt ist, glaube ich, das lässt sich so in dieser grundlegenden Form nicht beantworten, weil es den Koran ja, sozusagen der Koran an sich hat keinen Sinn, sondern der Sinn kommt hinein durch Auslegung, durch Interpretation. Und so auch so im Christentum mit sehr vielen verschiedenen Interpretationen und so auch im Islam. Das heißt, die Frage,
Steht das da drin und was genau ist die Regel, ist eine Frage an die gelehrte Auslegung und wird entsprechend kontrovers diskutiert. Und je nachdem, wen Sie fragen, bekommen Sie eine solche oder eine solche Antwort.
Also müssten wir als Gesellschaft, als Gemeinschaft vielleicht darauf achten, wie wird der Koran auch gelehrt? Wie wird der Koran
natürlich,
in den Koranschulen, in den Moscheen ausgelegt?
Genau, also zugespitzt gesagt, was...
Damit wir auch natürlich gemäß unserem Wertesystem, ja, genau, also selbstbestimmte, emanzipierte Frauen haben.
Also die Grundeinsicht ist, was Christentum ist, bestimmt nicht irgendeine Wissenschaft, Religionswissenschaft oder wer auch immer, oder eine Christentumswissenschaft, die es so ja gar nicht gibt. Mhm. Und was Islam ist, bestimmt auch nicht die Islamwissenschaft, sondern darüber entscheiden die real lebenden Musliminnen und Muslime. Und wir sehen gerade an der Geschichte der christlichen Kirchen in den letzten 50 Jahren, welche grundlegenden Wandel an vielen Stellen möglich sind. Wenn Sie bedenken, wie eine normale evangelische Kirche vor 60 Jahren über Juden und Judentum gesprochen hätte, ja, möchte ich hier nicht aufrufen. Ich habe gerade ein dickes Buch über die Geschichte der Oberammergauer Passionsspiele geschrieben, wo man das sehr schön sehen kann, wie sich das Bild von Juden und Judentum gerade mit der Kreuzigung Jesu seit 1900 bis heute grundstürzend geändert hat. Und diese Möglichkeit gibt es in allen Religionen und so auch im Islam. Das heißt, die Musliminnen und Muslime entscheiden durch ihre Auslegung, welchen Weg sie gehen. Und deshalb kann die Aufforderung nur sein, eben in den Dialog zu gehen mit denen, die bewusst sagen, wir leben hier auf der Basis der freiheitlichen Grundordnung. Das ist unsere Lage und die rote Linie bei uns sind Leute, die eben Terror und Gewalt verbreiten.
Ja, da muss man natürlich darauf achten, welche Rolle spielen Extremisten in der Auslegung des Koran, wie der Islam gelebt wird. Zum Beispiel, es gibt natürlich immer wieder tötet Ungläubige. Mhm. Das sind ja tatsächlich existierende Worte des Koran.
Das steht im Koran so drin, genau. Aber dieser Satz ist höchst erklärungsbedürftig und höchst auslegungsbedürftig, was genau das bedeutet. Die Mehrzahl der Muslime, mit denen ich spreche, sagen, das sind die Regeln für den Fall des Krieges, die dann gelten, wenn wir angegriffen werden. Also im Grunde so, wie wir heute diskutieren, was passiert, wenn die NATO angegriffen wird, dann töten wir zurück. Ja? Also das ist die übliche Auslegung. Aber es gibt sehr viele und das ist ein Problem, was dann wiederum auch mit unserer Social-Media-Aktivität zusammenhängt. Gerade in den Social-Media, YouTube, auch Instagram, TikTok, finden Sie unglaublich viele extremistische, zur Gewalt aufrufende Videos. Und wenn Sie jetzt als 16-jähriger muslimischer Jugendlicher sich kundig machen wollen über bestimmte Themen und da zwei-, dreimal draufklicken, passiert es Ihnen ruckzuck, dann landen Sie beim sogenannten Islamischen Staat und aller möglicher, wirklich gewalttätiger, ganz gefährlicher Leute. Und da dagegen zu halten, ist aus meiner Sicht eine Frage an die Social-Media-Konzerne. Also wie strickt ihr eure Algorithmen? Warum befeuern die solches Zeug und nicht unser schönes Format? Ja, könnte man ja auch mal machen, sozusagen die seriösen, die ruhigen, die aufklärenden, gemeinschaftsstärkenden Formate. Aber zurzeit ticken die Algorithmen so, dass sie eben das befeuern, was richtig Stimmung macht und richtig draufhaut.
Ich glaube, das sind die Algorithmen, die in allen Bereichen so funktionieren, das dass sie so natürlich Dinge, die extrem sind, ob es, aber man blöder könnte, Vergleich, Mode, wie auch immer.
Man könnte das geht sie alles anders bauen, es wäre kein Problem, es ist nicht, also die Techniker könnten es anders bauen. Aber für uns war der Punkt, wir müssen, deshalb sind wir als Evangelische Landeskirche, ja, seit vielen Jahren, wir machen ja dieses Format Religionen im Gespräch, wo wir Gespräche jetzt wie hier führen. Das machen wir ja seit über 10 Jahren. Und wir haben uns damals entschieden, wir müssen in die Welt von YouTube reingehen mit unseren begrenzten Kräften. Aber es kann nicht sein, dass wir das Internet den Extremen überlassen und die großen Player halten sich
daraus. Umso wichtiger, dass Sie vertreten sind und dass Sie natürlich heute auch hier sind, um das einfach hinauszutragen. Ne? Das ist Religion in 90 Sekunden, das ist ja... Ich habe da interessante Dinge in Ihrem Buch gelesen, ganz kurz auf einer Seite beantwortet, wo ich sage, das ist ja interessant, das ist doch wunderbar. Dann versteht man einfach auch Weltzusammenhänge viel schöner, viel besser. Ne? Ja.
Das freut mich.
So, Ostern steht vor der Tür. Ich hätte noch eine kurze Frage. Wirklich, wir haben 10 Sekunden.
Oh.
Das hängt auch ein bisschen damit zusammen. Spargel wird ja immer bis zum Johannistag nur geerntet.
Ja.
Warum?
Weil das die Zeit ist. Der 24. Juni ist der Johannistag. Das ist einfach der Tag.
Es hat auch eigentlich gar keinen religiösen
Sinn. Es hat keinen, überhaupt keinen religiösen
Sinn. Das hatte ich mir noch so überlegt. Es gibt ja so viel. Weil es zeigt das Portfolio an Fragen.
Es tut dem Spargel gut, wenn er ab 2. Drittel Juni seine Ruhe hat. Und am 24. ist der Johannistag. Und so kommt es zusammen.
Es war sehr schön, dass Sie heute da waren. Vielen Dank.
Danke auch.
Dankeschön. Morgen kommt ein hervorragender Handballer und noch besserer Schauspieler. Jonas Ney. Es geht um die Sternstunde der Mörder. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen, da sehen wir uns wieder. Und fröhliche Ostern brauchen wir noch nicht zu wünschen. So, in diesem Sinne, schönen Abend.